Wir schauten zusammen die Sendung mit der Maus und darin wurde gezeigt, wie man schwimmende Lichter bastelte. Wir saßen mit den Füßen zwischen Häufchen von Nussschalen und Kürbiskernresten. Auf dem Sofatisch mit dem dunklen Glas lagen das zerknüllte Tischtuch, Krümel und Kürbiskerne. Eingetrocknete Flecken von Kaffeetassen und Saftgläsern, die auf dem Tisch gestanden hatten, ließen sich lesen wie Gebrauchsanweisungen für eine komplizierte Maschine. Vater schaltete den Fernseher aus und räumte dann, ohne etwas zu sagen, alle Gegenstände vom Tisch. Tassen, Gläser, Tischtuch, Pfeife, alles, bis nur noch zwei brennende Kerzen zurückblieben. Ich fragte, was machst du? Er schmunzelte und nahm die Kerzen in die Hand und goss Wachsstraßen auf unseren gläsernen Sofatisch. Ich schaute Vater staunend an, der plötzlich gegen geltende Regeln dieser Wohnung verstieß. Schließlich knackte er vorsichtig Walnüsse auf, legte den Inhalt zur Seite und schob die Hälfte der Schalen zu mir. Dann füllten wir mit Teelöffeln das heiße Wachs in die entkernten Walnussschalen. Vater schnitt die Reinigungsbürsten seiner Pfeife in kleine Stücke, die wir als Dochte im Wachs platzierten. Später, es war Abend, es war still, den Fernseher ließen wir aus, stand auf dem nun sauber gewischten Tisch eine Glasschale, aufgefüllt mit Wasser, auf dem unsere Lichter schwammen. Einige Tage blieb ich bis zum Nachmittag allein zu Hause, weil mein Vater ins Büro musste. Einmal hatte ich Hunger und konnte seine Ankunft nicht abwarten. Ich warf eine Knoblauchwurst in den Nudeltopf und zündete den Herd an. Nach kurzer Zeit stieg eine Rauchwolke auf. Ich versteckte den Topf, öffnete alle Fenster, aber mein Vater roch das verbrannte Fleisch. Er brüllte mich auf Arabisch so laut an, dass ich weinen musste. »Du Sohn eines Esels«, schrie er jetzt auf Türkisch. »Wie kannst du nur nicht auf Baba warten mit dem Essen?« Er war nicht wütend, weil ich ein Feuer gelegt hatte. Er war wütend, weil ich fast allein gegessen hätte, ohne ihn. In diesen Tagen kochte Vater uns auch sein Lieblingsgericht aus der WG-Zeit mit Ikram. In seiner Zeit als Schichtarbeiter bei Volkswagen, einer Tätigkeit, der er nachgegangen sei, um sein Studium in Minden zu finanzieren, habe er mit seinem Mitbewohner Ikram oft ein spezielles Nudelgericht zubereitet. Ich fragte, »Der Ikram vom Flohmarkt?« »Genau der«, sagte Vater, »mein ehemaliger Mitbewohner. Oder kennst du noch einen anderen?« Ich erinnere mich nicht mehr an den Geschmack, nur daran, wie ich vor dem Herd stand und mir die Farben gefielen, die in der gläsernen Auflaufform entstanden, in der Vater das Essen schichtete. Eine Schicht war nudelgelb, eine ganz schwarz. Wie es weiterging, weiß ich nicht mehr. Ich war etwas enttäuscht, dass sich die Schichten auf dem Teller dann doch vermischten. Als Mutter zurückkam, entgleisten ihr beim ersten Blick in die Wohnung die Gesichtszüge. Sie verbrachte 2 Tage mit Putzen, sagte, dass Vater ein Hinterwäldler sei, nun gut, aber von mir hätte sie mehr erwartet. Ich sagte, dass es mir leid tue und dass ich gar nicht gemerkt hätte, wie verdreckt die Wohnung war. Jahre später erst machte ich mir bewusst, von wo meine Mutter gerade zurückgekehrt war, nämlich von der Beerdigung ihrer eigenen Mutter, die sie lebend lange nicht mehr gesehen hatte, weil sie sich entschieden hatte, zu meinem Vater nach Deutschland zu ziehen. In ihrer Vorstellung damals immerhin nicht so weit weg wie die USA, aber, wie ihr später auch angesichts der teuren Flugtickets bewusst wurde, auch nicht sonderlich nah. Wir hatten nicht darüber geredet, wie es ihr damit ergangen war, den letzten Abschied von der eigenen Mutter zu verpassen, für eine Woche Trauer in die Türkei zu fliegen. Beim Abendessen am Tag ihrer Ankunft und beim Mittagessen am Folgetag war das kein Thema gewesen. Vielleicht hatten meine Eltern untereinander darüber gesprochen, vor dem Schlafengehen. Vater hätte sie fragen können, wie sie diese Woche überstanden hätte, und Mutter hätte still in seinen Armen weinen und sich aufgehoben fühlen können. Aber ich denke nicht, dass das passiert ist. Ich glaube, meine Mutter war nach ihrer Rückkehr die einsamste Frau der Welt. Einmal rief mein Vater von der Arbeit an und sagte, er habe ein Kaninchen für mich. Ich war vor Freude außer mir. Er wusste, dass ich mir ein Zwergkaninchen wünschte. Meine Mutter sträubte sich, weil Tiere in die Natur gehören würden und nicht in einer Wohnung, aber willigte schließlich ein. Als ich Vaters Schlüssel im Schloss hörte, rannte ich ihm entgegen auf den Flur. »Wo ist mein Kaninchen?« fragte ich und ging einige Schritte auf ihn zu. »Na hier«, sagte Vater lachend und zog aus einer Tüte einen roten Fleischklumpen, den er an den Pfoten hochhielt und mir entgegenstreckte. Mutter kochte das Fleisch, damit es nicht verschwendet wurde, aber sie war wütend. Ich konnte keinen Bissen davon in den Mund nehmen. »Was hast du denn?« sagte Vater. »Kaninchen sind zum Essen da.« »Männer«, sagte mein Vater, »pinkeln im Stehen, und das bringe er mir jetzt bei. Nun sei ich alt und groß genug dafür. Es gebe dabei allerdings Regeln und verschiedene Dinge zu beachten. Erstens müsse ich mich nah genug an die Schüssel stellen und aufs Wasser zielen. Zweitens müsste ich jedes Mal kontrollieren, ob etwas daneben gegangen sei, und alles putzen und sauber hinterlassen. Nur ein sauberer Mann sei ein richtiger Mann. Drittens, das sei aber mehr eine Empfehlung, sollte ich, auch wenn ich aufgepasst hätte, die Schüssel grundsätzlich säubern, denn ich könnte etwas übersehen haben und Reinheit erfordere häufiges Putzen. Und viertens? Fragte ich. Viertens? Fragte er zurück. Dann überlegte er und sagte, viertens, genießen. Nicht einfach die Notdurft verrichten wie ein Esel, sondern spüren, wie wohl es tue, diese Erleichterung zu erfahren, die Entspannung des Körpers und des Geistes. Später brachte mein Vater das kleine Bild eines Wasserfalls in einem Rahmen nur aus Glas über dem Klo an, einen Wasserfall wie den, den ich aus Kiskalissi kannte. Vater rief mich aus meinem Zimmer, zeigte mir sein Werk und sagte, dass er das für mich auf meiner Augenhöhe angebracht habe, damit ich auf einen Wasserfall und in die Natur schaue beim Pinkeln wie ein Mann. Am Wochenende nach meiner Einschulung fuhr uns Vater im roten Ford aus der Stadt hinaus. Wir hielten an einem Bauernhof. Ein Mann in Latzhose und kniehohen Gummistiefeln führte uns zu einem großen, mit Stroh ausgelegten Käfig hinter einem Stall. Er zeigte auf eine kleine Kugel mit schwarzem Fell zwischen den Strohhäufchen. »Der hat sein ganzes Leben im Käfig verbracht«, sagte der Mann. »Deshalb ist er sehr langsam. Man muss sich keine Sorgen machen, dass er flieht.« Auf dem Weg zurück in die Stadt bewegte sich das Kaninchen zwar kaum, aber an dem Zittern seiner Schnauze erkannte ich, dass es Angst hatte. Ich kraulte seinen Nacken, um es zu beruhigen. Ich nannte es Tomuljuk, weil der Klang passte. An einem der Tage danach kam Vater und hielt den Finger vor die Lippen. Er gab mir Zeichen, dass ich ihm folgen sollte. Wir schlichen zu meiner Zimmertür und spähten zum Käfig. Tomuljuk fraß sich durch ein Salatblatt, das größer war als er selbst, und das erzeugte ein Glücksgefühl in mir. Ich schaute zu Vater und sah, dass auch er das Zwergkaninchen mit einer Zufriedenheit betrachtete. Meine Mutter begleitete Vater immer seltener zum Flohmarkt. Stattdessen nahm sie mich mit ins türkische Konsulat, wo sie uns Pässe ausstellen ließ und wo Mutter einen Antrag stellte, dessen Namen sich in mein Gedächtnis eingebrannt hat. Antrag auf Reise ohne Rückkehr. Was sollte das heißen? Es klang so absolut, so bestimmt. Eine Entscheidung, von der niemand zurücktreten konnte. Ich erinnere mich an den Moment der Bewilligung. Der Beamte im Konsulat öffnete unsere Pässe und nahm den Stempel in die Hand. Er hielt inne und fragte, »Sind Sie sicher?« Mutter nickte. Ein Nicken, das überzeugt und gleichzeitig flüchtig war. Jemand, der etwas Schmerzhaftes zweifelsfrei bestätigt, aber so wenig Zeit wie möglich damit verbringen möchte. Als wir aus dem Konsulatsgebäude traten, am Polizeiwagen vorbei, der dort immer stand, wusste ich, dass mein Leben jetzt ein anderes sein würde. Konkret wurde es an einem Samstag, an dem meine Mutter meinen Vater wieder nicht zu den Märkten begleitete. Ich lag auf meinem Bett und schaute Fernsehen. Mutter öffnete die Tür. Sie hatte eine Tasche in der Hand und sagte, dass ich aufstehen solle, wir würden jetzt gehen. Im Fernsehen flüchtete eine Zeichentrickdogge mit ihren vier Freunden vor bösen Geistern. Meine Mutter im Türrahmen, eine Hand auf der Klinke, die andere ihre Reisetasche haltend. Jene Reisetasche für Türkeiflüge, gerade ein Stück größer als das für die Kabine zulässige Maß, aber klein genug, um trotzdem akzeptiert zu werden. Hier waren die wichtigen Dinge drin. Unsere Pässe, unser Geld, Medikamente, Essen. Das war die Tasche, die ich während der gesamten Dauer unserer Reise nicht aus den Augen lassen durfte. Abwechselnd blickte ich zur Mutter in der Tür und zu den Geisterdetektiven. Die Anordnung des Raumes, wie sie in meinem Gedächtnis existiert, ist spiegelverkehrt. In den Bildern, die ich in mir aufrufe, steht das Bett, auf dem ich liege, an der Wand links von der Tür. Das Bett befand sich aber nie auf jener Seite. Es sind Kleinigkeiten, doch sie verweisen auf eine Wirklichkeit, die meine ist und die ich dennoch nicht kenne. »Kommst du jetzt?«, fragte Mutter. Ich hatte noch meinen Pyjama an. Ich sagte, »Gleich, wenn die Folge zu Ende ist.« Vielleicht hatte sie auch vorher schon geweint, und es brach noch einmal hervor, während eine Hand auf der Türklinke ruhte und die andere die schwere Reisetasche festhielt, die sie außerdem mit dem Knie stützte. Sie sagte, »Für eine Zeichentrickserie lässt du deine Mutter im Stich? Fürs verdammte Fernsehen lässt du mich allein abreisen?« Ich schaltete den Fernseher aus, zog mich an, packte den neuen Füller ein. Außerdem nahm ich noch das Arbeitsheft mit Schreibübungen mit. Schließlich hatten wir, was ich lange ersehnt hatte, eben erst schreiben gelernt. Weder an die Taxifahrt erinnere ich mich, die zum Flughafen in Langenhagen ohnehin nicht lange dauert, noch an die Kofferabgabe. Im Check-in-Bereich, in dem wir gerade noch zwei freie Wartesitze bekamen, sah ich nur die Farbe schwarz. Die Decke bestand aus dunklen Kreisen, wie die Poren in der Haut eines Riesen. Die Fensterscheiben waren getönt. Die Wartesitze waren aus schwarzem Leder. Selbst die 2 Meter hohen Metallsäulen, die den Check-in-Bereich vom öffentlich zugänglichen Teil des Flughafens abtrennten, waren schwarz. Ich hatte das Übungsheft aufgeschlagen und probierte meinen ersten Füller aus. Anstelle von Buchstaben erzeugte ich blaue Kleckse, die die Leerstellen unter den ungelösten Aufgaben verunstalteten. Eine kräftige Hand packte mich am Oberarm, zog mich von meinem Sitz. Mein Vater marschierte mit bestimmten, raschen Schritten in Richtung Ausgang. In meiner Hand, dessen Arm er hielt, umgriff ich fest den Füller ohne Kappe. In der anderen fächerte das Übungsheft auf. Meine Schritte waren kleiner als die meines Vaters und nur mit Mühe hielt ich mit. Hinter mir hörte ich die Schreie meiner Mutter. Sie schrie, »Sicki, lass ihn los!« Vater hatte es zu den schwarzen Metallsäulen mit verdunkelten, aber durchsichtigen Glasscheiben geschafft und musste mich noch auf die andere Seite bringen. Da rissen ihn 2 Polizeibeamte von mir fort. Mein Vater war größer als diese beiden Männer. Er rang sich frei, stieß sie zur Seite und verließ den Check-in-Bereich. Ohne mich. Ich stand eine Weile allein mitten in diesem großen Raum, der voller Menschen war, aber es war, als gehörten sie zum Mobiliar. Oder ich bewegte mich in einem Foto, der einzig Lebendige, umgeben von Bildern. Die Wartenden hielten sich an ihren Büchern oder Zeitungen fest. Einige hatten Kopfhörer auf. Ein Junge drückte auf seinem Gameboy herum. Wenn jemand zu mir sah, dann nur, um sofort wieder den Blick abzuwenden. Oder aus den Augenwinkeln, mir nie in die Augen blickend, sondern eher auf den Körper. Mutter, die erbleicht war, wartete auf mich. Vater erstarrte hinter dem Glas. Es war fürchterlich still. Ich wusste nicht, wohin mit mir. Schließlich schlurfte ich zurück zu meiner Mutter, zu meinem Platz. Die Kappe des Füllers lag noch auf dem schwarzen Leder. Ich nahm sie in die Hand, setzte mich. Mein Vater stand auf der anderen Seite der Glasscheiben, die den Check-in-Bereich eingrenzten. Die beiden Beamten hielten ihn nun doch je an einem Arm fest. Vater trug einen beigen Anzug, seine Krawatte war verrutscht. Er sah mich an. Mich, nicht meine Mutter. Er sah mir direkt in die Augen. Er schüttelte den Kopf. Die Dunkelheit des schwarzen Raumes vertiefte sich. Nur das Gesicht meines Vaters blieb hell erleuchtet. Etwas in ihm zerbrach. Oder das, was einmal in ihm zerbrochen war, wurde sichtbar in seinem Gesicht. In seinem Blick Traurigkeit und Enttäuschung. Und ich beobachtete diesen größten Schmerz der Welt in seinem Ausdruck. Dann beugte ich den Kopf, öffnete ein weiteres Mal das Übungsheft, versuchte Buchstaben zu zeichnen, meine Hand zitterte. Die Erleichterung, als die Passagiere aufgerufen wurden, sich zum Flugzeug zu begeben. Meine Mutter und ich, vor uns die Tasche mit den wichtigsten Dingen, ohne Vater. In den Lautsprechern lief klassische Musik, wie sie Turkish Airlines immer einspielte beim Einstieg. Doch diesmal war irgendwas anders. Die Musik drang in mich ein, durchwühlte die Organe, presste mir das Herz zusammen und die Leber, verknotete die Lungenflügel, wuchs in meinem Hals. Ich konnte mich nicht dagegen wehren, nicht weghören, keine Schutzmauer aufbauen. Meine Mutter hielt mich im Arm, küsste mir den Scheitel, streichelte meine Schulter, aber die Musik wuchs und wuchs weiter in mir, drückte sich von innen gegen die Wände meines Körpers. Eine Flugbegleiterin beugte sich zu mir, die ich von anderen Flügen in die Türkei bereits kannte. Sie hatte einen großen schwarzen Leberfleck unterhalb des Ellenbogens. Ich liebte die schwarzen Haare auf ihrem Unterarm. »Hast du Angst?«, fragte sie besorgt. »Das brauchst du nicht. Schau, ich fliege jeden Tag.« Meine Mutter rettete mich, indem sie sagte, »Nein, nein, er hat keine Angst vorm Fliegen. Er weint aus persönlichen Gründen. Wenn Sie uns vielleicht ein Glas Wasser und Taschentücher bringen könnten?« Der Motor startete. Die Musik hörte auf. Noch lange spürte ich ihre Reste zwischen meinen Organen. Was mir damals nicht klar war, dass ich für viele, viele Jahre noch, für mehr als 30, oft fliegen und dass es mir fortan vor der Hintergrundmusik in Flugzeugen grauen würde. In Ankara spielte ich mit den Kindern der Makler, bei denen meine Mutter ihre Gesuche aufgab, bekam ein Katzenbaby geschenkt. Wir standen in der Schlange zum Dolmusch, Mutter und ich, erschöpft von einem Tag voller Wohnungsbesichtigungen. Hinter uns bewegte ein General die Lippen zum Ezan. »Was macht er?« flüsterte ich meiner Mutter zu. »Beten, Junge«, sagte sie. »Manchmal hilft das.« Dann schaute sie zur Katze in meine Hand und lachte. »Wir gehen auf Wohnungssuche und kommen mit Katzenbabys zurück nach Hause.« Ich lachte auch. »Das haben wir gut gemacht.« Ich stritt mich regelmäßig mit Tante Sema, in deren Zimmer ich nun wohnte und die jetzt nicht nur im Wohnzimmer schlafen musste, sondern auch noch einen kleinen Jungen am Hals hatte. Mich. Einmal, erinnere ich mich, blieb Mutter im Bett liegen, den ganzen Tag in ihrem orangefarbenen Pyjama. Vielleicht, weil wir keine Wohnung fanden oder weil sie an ihrer Entscheidung für die Reise ohne Rückkehr zweifelte. Womöglich war sie einfach krank. Zwei meiner Onkel, Naim und der jüngste Bruder Tarek, kamen unangekündigt. Sie hatten eine Kiste Orangen mitgebracht. Ich bat sie herein und klopfte an die Tür von Tante Semmas Zimmer, in dem meine Mutter heute die Fenster abgedunkelt und sich im Bett verkrochen hatte. Ich kündigte den Besuch meiner Onkel an. Da sprang sie aus dem Bett, weinend und wütend. »Was?« rief sie. »Ihr habt Orangen mitgebracht?« »Selbstgepflückte«, stotterte Naim. »Selbstgepflückt?« rief meine Mutter. »Dafür habt ihr die Muße. Aber nicht darum zu sehen, wie es eurer Schwester geht, die sich eben getrennt hat und in dieser verdammten Stadt versucht, ein Leben aus den Trümmern zu heben. Wenn ihr euch anders verhalten hättet, wäre ich nie gegangen und hätte jetzt eine Leitungsposition irgendwo, so wie ihr. Und jetzt nehmt eure Apfelsinen und lasst mich in Ruhe.« Danach lief sie zurück in Tante Semmas Zimmer und knallte die Tür zu. Ich blieb mit den beiden Männern zurück in der Stille, auf dem Flur. Ich schrieb meinem Vater einen Brief auf einem linierten, aus einem A5-Schreibheft herausgerissenen Blatt Papier, aus dem mir nur ein Wort im Gedächtnis geblieben ist. Asla, das türkische Wort für niemals. Auch dämmert mir, dass ich es nicht grausam, sondern wohlwollend verwendet und mit einem Tintenkiller ausgelöscht oder mit einem anderen Stift überschrieben hatte, da das Wort zu stark gewesen war für das, was ich hätte ausdrücken wollen. Zu stark für einen Neunjährigen, an jedem Tag im Zimmer meiner Tante, gleich neben dem Raum meines Großvaters Sinan, der dort auf einem steinharten Bett hockte und im Koran las. Einige Male telefonierten wir. Vater erzählte, dass Tomolcuk gestorben sei. Ich fragte, warum? Er sagte, weil Tiere genauso wie Menschen nicht ewig leben. Ich solle nicht traurig sein. Tomoljuk sei auf direktem Wege ins Paradies gekommen. Baba hat ihn bestattet. Wo? Fragte ich. In der Eilenriede, sagte er. Monate später stand Vater im Haus meines Großvaters. Ich verschanzte mich hinter dem Sessel. Unter den Kristallen des Kronleuchters kam er mir groß vor. In den Tagen danach verabredeten sich Mutter und Vater in der Innenstadt Ankaras und spazierten dort entlang des Schwanenparks in Kızılay. Ich lief nebenher. Vater sprang manchmal ein Stück vor und schaute beim Gehen zu meiner Mutter, wenn er mit ihr sprach. Die Worte hörte ich nicht. Oder die Stimmen sind mit der Zeit verstummt in meinem Gedächtnis. Nur das Bild ist geblieben. Vater machte Mutter den Hof. Lange reagierte Mutter nicht. Dann nickte sie. Was mir blieb aus Ankara? Mein Türkisch. Laut meiner Mutter der eigentliche Grund für unsere Reise ohne Rückkehr. Kesindönüş. Ein Gedicht über Atatürks Ankunft im Hafen von Samsun am 19. Mai 1919, mit dem der Befreiungskrieg gegen Besatzer und Osmanisches Reich begonnen habe, laut Gedicht und Geschichtsunterricht der dritten Grundschulklasse. Ein Jahr Kindheit, in dem ich auf der Straße spielen durfte, bis es dunkel wurde, weil meine Mutter weniger besorgt war als in der Fremde. Hier fürchtete sie sich nicht, dass mir Neonazis über den Weg liefen. Neşe, eine Freundin, die mir bis heute geblieben ist, obwohl wir nie im selben Land gelebt haben, die ihr krauses, schwarzes Haar fest an die Kopfhaut flocht und kaum die Haustür gegen den Wind aufzustemmen vermochte, an dem Tag, als ich ihr das Hausaufgabenheft zurückbrachte. Meine Eltern versprachen mir, dass sie sich nicht mehr streiten würden, nicht so wütend wie früher. Ich lag zwischen ihnen im Ehebett, wieder zurück in Hannover, mit dem eingebauten Radio, dessen Skalenzeiger ich, so schnell es ging, hin und her drehte. Ich freute mich über ihr Versprechen, schenkte ihm aber keinen Glauben. Mein Vater in seinem Pyjama mit Knöpfen stützte den Kopf gemütlich auf der Hand ab. Ich rollte mich auf die Seite meiner Mutter. Mir entging nicht, dass sie sich abgesprochen hatten und mein Vater für beide sprach. Ich hätte es nie gedacht, aber sie hielten ihr Wort. Nie wieder stritten sie so laut und voller Gesten miteinander wie vor meinem Leben in Ankara. Das letzte Jahr der Grundschule absolvierte ich in meiner alten Klasse. Auf dem Schulhof gab es zwei Tischtennisplatten. Ich verlor fast jedes Spiel in den Pausen und flog beim Rundlauf als Erster raus. Trotzdem spielte ich gerne mit. Ich mochte die Haptik der Schläger, den Geruch des Gummis, den Klang der Pingpongbälle. Meine Eltern schrieben mich in einem Tischtennisverein ein, wo ich jeden Dienstag von meiner Mutter oder meinem Vater hingefahren und später wieder abgeholt wurde. Mit meinem Eintritt in den Verein verkomplizierte sich die Gruppenstruktur. Für das Tischtennisspiel brauchte man natürlich eine gerade Zahl an Spielern. Dies war mit meiner Teilnahme eigentlich gegeben. Mitsamt Trainer wurde die Zahl allerdings wieder ungerade. Während also meine Eltern mich jeden Dienstag beim Training ablieferten und glaubten, ich würde Tischtennis spielen lernen, saß ich in Wirklichkeit die meiste Zeit auf der Bank und schaute den anderen dabei zu, wie sie die Punkte zählten und Bälle schmetterten. Auch der Trainer, der mit einem der besseren Spieler im Verein zockte. Das Ganze war mir peinlich und ich erzählte meinen Eltern nichts davon. Auch wollte ich nicht, dass sie mit dem Trainer über mich redeten und er dadurch mitbekam, dass ich mich unwohl fühlte und beschwert hatte. Meiner Mutter gegenüber erwähnte ich einmal, dass ich das Gefühl hatte, oft auf der Bank zu sitzen, öfter als andere. Mutter vertraute in meiner Kindheit grundsätzlich den Strukturen. Das änderte sich erst später. Sie sagte, dass Lehrer wüssten, was sie taten, auch wenn das den Schülern nicht immer sofort ersichtlich sei. Wahrscheinlich sei ich in einer Phase meines Trainings, in der ich mehr durchs Zuschauen lernen könne. Eines Tages kam mein Vater früher als sonst, um mich vom Training abzuholen. Als er mich allein auf der Bank sitzen sah, während alle anderen, einschließlich des Trainers, Tischtennis spielten, drehte er durch. Er brüllte mit seiner tiefen, dominierenden Stimme in die Turnhalle, wo der verdammte Trainer stecke, während sein Sohn, also ich, allein auf der Bank sitzen müsse. Die Ping-Pong-Geräusche hörten auf. Alle schauten zu meinem Vater und dem Trainer. Einige bedrückt, andere feixend. Auch hatte ich das Gefühl, dass ein Teil der Aufmerksamkeit auf mir lag und alle immer wieder aus dem Augenwinkel zu mir, dem Verursacher dieser Situation, schauten. Ich wollte das nicht, aber ich konnte die Eskalation nicht mehr verhindern. Vater brüllte den Trainer auf Arabisch an, denn die brutalsten Verwünschungen schrie er immer auf Arabisch, auch wenn er mit mir schimpfte. Ich verstand zwar kein Wort, aber am Ton und am Klang erahnte ich, dass es eine Dimension der Verfluchungen war, die im Deutschen gar nicht möglich gewesen wäre. Nachdem Vater mit dem Trainer fertig war, herrschte in diesem Raum, in dem sonst die vielen Ping-Pong-Bälle zu hören waren, eine so tiefe Stille, wie ich sie hier noch nie wahrgenommen hatte. Vater kam zu mir, nahm mich an der Hand und zog mich aus der Halle. Damals war mir das alles sterbenspeinlich. Erst viele Jahre später, als ich nicht mehr die Möglichkeit hatte, mich bei meinem Vater zu bedanken, hatte ich seine Wut verstehen können und war ihm im Nachhinein dankbar dafür, dass er mit seiner tiefen Stimme die furchtbaren arabischen Verwünschungen in dieser deutschen Turnhalle hatte erklingen lassen.